Dann zum Film als solchen, für die erste Besetzung, so romantisch, wie das hier dargestellt wurde im Film, war es nicht. Denn bei der ersten Besetzung, das war am Sonntag, da waren etwa 3000 Leute anwesend, während die Polizei auch etwa nur 3000 Leute hatte. Und über Rundfunk ist gekommen, dass, das war also die Besetzung vor Weihnachten, die erste, dass im Laufe des Vormittags geräumt wird, etwa 200 Kernkraftgegner hielten das Gelände besetzt. Wir hatten ein Radio dabei und ich war etwa um 9 Uhr in Reihe vis-à-vis von den Polizisten und da haben die grimmigsten Polizisten sogar gelacht, wie sie das aus unseren Radios vernommen haben. Es ist dann 10 Uhr geworden und da ist ein sehr kritischer Punkt erreicht worden, die Polizei wollte das wissen. Die wollte jetzt wissen, schaffen wir das gegen die Filmbesetzer oder schaffen wir es nicht. Die konnten in der kurzen Zeit unmöglich so viel Verstärkung bekommen, wie sie gebraucht hätten, denn die arbeiten im Regelfall mit dreifacher Übermacht. Es ging dann das Gerücht, das heißt nicht Gerücht, die Aussage von einem sehr zuverlässigen Mann, dass der Bundesgrenzschutz sind etwa 500 Meter weiter oberhalb, der sogenannte Schwarzenfelder Weg, das Granatwerfer aufgestellt hätte. Da habe ich dann auf den Weg gemacht und wollte das fotografieren. Die haben sich aber dann schon zurückgezogen gehabt. Das Einzige, was ich gesehen habe, das waren die Gewehre mit den Granataufsätzen, also mit den Gasgranaten. Die haben sich zurückgezogen. Und um 11 Uhr war es dann so weit, dass der Fricker entschieden hat, es wird nicht mehr geräumt. Das haben wir erst im Nachhinein erfahren. Die haben dann gewartet bis zum Montag in der Früh, weil sie gewusst haben, es sind so und so viele hier aus der Bevölkerung, die müssen am Montag wieder arbeiten. Und da haben sie dann in der Frühe Verstärkung angefahren. Es wurden von den Bürgerinitiativen 400 weitere Mannschaftsfahrzeuge gezählt. Und jetzt kommt die Schweinerei, die auch nicht in den Zeitungen stand. Die haben rundum großräumig das ganze Gebiet abgesperrt. Es wurden Riesenbetonblöcke, 2,50 Meter lang, 1 Meter hoch, 1 Meter breit, zwischen 7 und 10 Tonnen auf die Nebenstraßen, auf die Waldwege gestellt, dass niemand vorbeifahren konnte. Die Bauern konnten nicht mehr zu ihren Fischteichen, zum Fische füttern, die konnten nicht mehr vorbei. Es wurde also großräumig dieses Gebiet abgeriegelt, sodass niemand mehr hineinkommen sollte. An diesem Montag in der Früh war es mir nicht möglich, dabei zu sein, weil ich vorher schon so oft in der Arbeit gefehlt hätte, dass ich meinen Arbeitsplatz riskiert hätte. Es war der einzige Tag, an dem ich nicht dabei war. Ich bin also für den Tag auf Zeugenaussagen angewiesen, möchte das aber jetzt unterlassen, da etwas dazu zu sagen. Viel wichtiger war die zweite Besetzung. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass durch die ständige Präsenz der Polizei mit Urlaubsansprüchen und Überstunden, dass die teilweise auch Schwierigkeiten gehabt haben, vor Weihnachten die Leute zusammenzubekommen. Da waren von Seiten der Polizei auch die Überlegungen, wie sich vor Weihnachten herausgestellt hat, also dazwischen. Denn nach der ersten Räumung war es ja nicht vorbei mit dem Bau des Hüttendorfes. Es wurde jeden Tag gebaut. Auch in der Zwischenzeit, wo weitergerodet wurde. Es wurde jeden Tag gebaut, also die Leute sind nicht verschwunden. Es waren natürlich Überlegungen, jetzt dazwischen war Urlaubszeit, Weihnachtszeit, die Leute waren präsent, waren anwesend. Die hätten also jeden Tag mit weiteren Bauten rechnen müssen, hätten also unwahrscheinliche Polizeipräsenz hier haben müssen. Und außerdem waren es echt zu viele Leute. An dem Tag, als der Pult da war, das war der Sonntag vor der Räumung, da haben wir geschätzt, dass alleine zu der Zeit, wo die Biermäuselblasen und der Pult aufgetreten ist, mehr als 15.000 Leute auf dem Platz waren. Es war allen bewusst, dass am nächsten Tag die Räumung kommen würde, denn das war angekündigt, denn der Polizeipräsident Fricker war ein paar Mal auf dem Platz und wollte mit uns verhandeln, dass wir freiwillig gehen, und es gab Harte unter uns, und ich habe mit dem Wolfgang Daniels zu dem gesagt, also wir haben mit ihm nichts zu verhandeln, denn wir wollen ja das verhindern. In der Zeit, als Mahnwachen geschoben wurden, also bei der zweiten Besetzung, gab es dann auch wieder eine kritische Zeit, nämlich am Anfang, um uns einzuschüchtern, und da hat der Einsatzleiter Fritz Huber, der in Arm von Amberg kommt, gesagt, es gibt nichts Beruhigenderes als einige Festnahmen. Und im Gegensatz zur zweiten Räumung war es der Polizei nicht möglich, alle, wie bei der ersten Räumung, alle ohne Ausnahme ED zu behandeln. Der Leo Feichtmeier und mehrere vom Arbeitskreis Theologie und Kernenergie sind wir bei der zweiten Räumung dabei gewesen und haben die Namen aufgeschrieben, von denen die abgeführt wurden. Und die sind nachher, was Oberpfälzer war oder was Alter aussah, ist nachher alles freigelassen worden. Die sind rausgeführt worden, freigelassen worden. Und da wir ein Stück weiter oben waren, war ein Bauer dabei aus der Nachbarschaft, der hat gesagt, ja, was ist jetzt das für einer? Der ist mit Beil und Säge, der hat das ganze Werkzeug, das noch drin war, durch die Polizeiketten herausgetragen, und den hat sich kein Mensch gekümmert. Die waren froh, dass die Leute heraus waren, dass die das Dorf zusammenschieben konnten. Denn die erste Räumung war ja nicht beendet, wie es um 10 Uhr im Bayerischen Rundfunk geheißen hat, 10 Uhr vormittags. Die hat noch bis 23 Uhr in der Nacht gedauert. Das sind alles Tatsachen, die man hier bekannt machen soll, weil sie von der Presse totgeschwiegen werden. Ob jetzt die Presse allein daran Schuld hat, das weiß ich nicht, aber wenn man guten Willens ist und sich darum kümmert, dann kann man vor Ort auch recherchieren und die Tatsachen berichten. Bei der zweiten Räumung war noch etwas bemerkenswert. Die Polizei war mit einer so großen Übermacht angefahren, dass sie zwei Ketten bilden konnte, zwei Absperrungen. Nämlich eine innere, die das Dorf geräumt hat, und eine äußere, die die Leute daran gehindert hat, die von außen gekommen sind in der Frühe, zu kontrollieren, was im Dorf geschieht. Und im Dorf sind tatsächlich an einigen Stellen, im Gegensatz zum Film, auch Prügeleien von Seiten der Polizei passiert. Aber wie gesagt, das konnte man nicht, weil die Polizei das von außen hermetisch abgeschirmt hat. Und im Film wird hier gesagt, ich habe das auch selber zum ersten Mal gehört, dass die Maßnahmen, die von außen kamen, zu harmlos waren. Und das stimmt tatsächlich. Zum Ideen, ja, vorher möchte ich noch berichten, die Geschichte um das Kreuz. Dazu einen kurzen Abriss von der Oberpfalz. Die Oberpfalz war im Mittelalter die Waffenschmiede. Es gab Erz, Hochöfen, Eisenhämmer. Die waren schon immer nicht besonders umweltbewusst, die haben die Wälder umgehauen, haben ihre Eisenhämmer betrieben, ihre Stahl hergestellt, dann sind sie wieder ein Stück weitergezogen. Inzwischen haben wir in der Oberpfalz das Bayernwerk, das ist ein Braunkohlekraftwerk, das in den besten Zeiten, als die Wackersdorfer Braunkohle existiert hat, vor 3 Jahren ist die ausgekohlt worden, 360.000 Tonnen SO2 jährlich übers Land geblasen hat, mehr als 10% der gesamten bundesdeutschen SO2-Emissionen. Die Bayernwerk AG, mit Gesellschafter bei der DWK, hat bereits ihre Gewissenlosigkeit damals bewiesen. Es existiert ein Müllverbrennungskraftwerk, das laut Umweltministerium kein Dioxin ausstoßen sollte, bis wir gesagt haben, wir lassen es messen. Dann hat schnell das Umweltministerium gemessen und gesagt, ja, es ist schon Dioxin dabei, aber so wenig, dass es nicht schädlich ist. Jetzt soll ein vierter Verbrennungsofen gebaut werden. Die Max-Hütte steht vor dem Abbau. Arbeitsplätze sind bedroht. Und vor der Situation muss man sich das katholische Oberpfälzer Volk vorstellen, das mit Symbolen jahrelang, ja, kann man sagen, hinters Licht geführt wurde. Und denen wird jetzt an diesem Tag, nur damit es am einen Tag erledigt ist, das Kreuz abgenommen. Und der Landespolizeidekan von Bayern, der heißt Wachter, der war dabei, so wie es im Monitor geheißen hat, wie Hildebrand hat gesagt, hat das Kreuz entsegnet. Die sind dann hingefahren mit so einem Bühnenwagen, haben das angehängt, haben das Kreuz umgelegt. Da hat dann ein katholischer Pfarrer, ich habe ganz zufällig eine Bibel dabei gehabt, hat das Evangelium der Kreuzabnahme gelesen. Und 8 Polizisten haben den frisch geschnitzten, das war er, der ist auf dem Bauplatz geschnitzt worden, den frisch geschnitzten Christus mit 7 Zentnern abtransportieren müssen. Der ist dann auf Einspruch des Landrats dem Künstler wieder übergeben worden und der hat ihn dann restauriert und in der Nähe des Franziskusmarta an einen Baum hingehängt. Und zwar in einer respektablen Höhe, circa 8 Meter, die Hände. Und nach, zur Zeit der Bischofskonferenz, ich möchte jetzt der Bischofskonferenz nichts unterschieben, sondern es ist mir nur in Erinnerung, dass das genau zu einem Zeitpunkt war, ist plötzlich über Nacht das Kreuz verschwunden. Obwohl vorher 8 Polizisten das Kreuz tragen mussten, ist das spurlos verschwunden. Kein Auto kommt in das Gebiet herein, ohne dass es registriert wird von der Polizei. Und die Leute, wohlgemerkt die Leute, die äußern den Verdacht, dass die Polizei mit die Hände im Spiel gehabt hat. Und es gibt bereits Vermutungen, dass Rodungsfahrzeuge, Sie kennen ja das, der Greifarm, der kommt daher, packt es, sägt es ab, dass Rodungsfahrzeuge mit dem Greifer den Korpus entfernt haben, denn er ist nach der Maserung oben, das ist ja so ein Korpus, weil man die Hände nicht ausgebreitet geschnitzt haben, da läuft die Maserung so durch und genau hier sind die Hände abgebrochen und die hängen noch am Baum mit den Nägeln. Naja, zu dem ganzen Widerstand sollte man Folgendes noch sagen. Der Zaun ist fertig. Es ist gerodet. Ein solcher Zaun ist wahrscheinlich einmalig auf der Welt. Es sind 22er Peinerträger, Breitflansch. Die Löcher sind 4 Meter tief. 2,50 Meter ragt der Zaun oben raus. Der ist mit neuartigen, der provisorische Zaun ist mit NATO-Draht beschichtet. Der provisorische Zaun kostet über 4 Millionen Mark. Der ganze Zaun kostet 17 Millionen Mark. Er ist mit 28 mm dicken Baustählen senkrecht verschweißt, vollkommen verschweißt. Oben drin ist NATO-Draht. Der Zaun wird bewacht von Hunden, von Hunden, die übrigens auf Leute losgelassen wurden und nicht wenige Leute gebissen haben. Polizeihunde. Und, naja, zur Romantik möchte ich Folgendes sagen. Die Besetzung über Weihnachten hat eine sehr große Solidarität unter der Bevölkerung ausgelöst. Und die Bevölkerung hat die sogenannten autonomen Gruppen, bis auf die eine Handvoll ist überall dabei, sollte man auch sagen. Wir sind unter Bewachung der Bürgerinitiativen gestanden. Wir haben Wache geschoben, dass die Leute nichts anstellen konnten. Weil wir wussten, jeder Anschlag auf die Bahnlinie und wenn bloß einer drüber bieselt, wird uns als kriminelle Tat ausgelegt. Und die Diffamierungen, die hier gelaufen sind, das letzte hat der Strauß, der Franz Strauß verbrochen, in Anführungszeichen, indem er beim kleinen Parteitag in Würzburg gesagt hat, die Geistlichen, die da Gottesdienste halten auf dem WAA-Gelände, vollbringen Teufelswerk. Am Sonntag vor 8 Tagen hat es geheißen, nach einem ökumenischen Gottesdienst kamen schwere Ausschreitungen am Zaun vor. Er hat also bewusst die Ausschreitungen, die nicht von uns stammten, auf den ökumenischen Gottesdienst bezogen. Und dagegen wehren wir uns, die Bürgerinitiativen. Und wir glauben auch in den Wielern, die ja Erfahrung haben, ausreichend Verständnis zu finden und glauben auch, dass die das weitertragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für andere Bewegungen ein Lehrstück sein soll, wie subtil und wie raffiniert Diffamierungsversuche gestartet und auch durchgeführt werden. Denn eines ist sicher, die Mächtigen werden nicht auslassen, ihren Wahnvorstellungen weiterzufolgen. Und eins sollte jeder wissen, die Mächtigen haben schon immer ihre Gesetze selbst gemacht. Und sie bestimmen, was moralisch, was gesetzlich ist und nicht. Und die hauen jeden in die Pfanne rein, der gegen ihre Vorstellungen verstößt. Und eines glaube ich, das haben wir sicherlich getroffen. Wir kleben ans Rote, das heißt, ich klebe ans Rote Kreuz immer, im Psalm 58 hin, und der kennt auch für die Rechtsanwälte interessant sein, verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes, das sage ich nachher, der muss wissen, denn das war ein Staatsmann aus Jerusalem, der König David, und der schreibt da, sprecht ihr wirklich Recht, ihr Mächtigen? Richtet ihr die Menschen gerecht? Nein. Ihr schaltet im Land nach Willkür, euer Herz ist voll Bosheit, eure Hände bahnen dem Unrecht den Weg. Und selbst der Isaias hat schon Schwierigkeiten gehabt, das kann man nachlesen, das wäre eigentlich was gewesen für einen Pfarrer. Er hat die damals Regierenden eine Mörder- und Diebesbande genannt, die sich gerne bestechen lässt. Danke. Man kann die Liste aufzählen, wo unser Land mit einem Brei von Beton zu übergossen und zu betoniert werden. Und am Schluss, wenn die deutsche Landwirtschaft kaputt ist, was soll man dann fressen? Von den Jungen können wir leider runterbeißen. Und vor einer Rennstrecke am Boxberg gebaut wird, dann sollten sich, und jetzt kommt wieder eins, in die Richtung arbeiten. Dann sollte zumindest die Solidarität gefördert werden. Dass kein Bauer mehr einen Mercedes kauft. Den anderen muss klar gemacht werden, wo sie im Arsch in einem Mercedes sitzen, braucht was zum Fressen. Und so deutlich in der Sprache des Volkes muss man Aufklärung betreiben. Und das, glaube ich, ist einer der Wege, wo man den Wahnsinn der Technokraten unterbinden kann. Denn der Arno Schmidt hat auch gesagt, es gibt nichts, was Menschen nicht glaubten und Beamte nicht täten. Und dann müssen wir zuerst einmal die Beamten an ihren Tätigkeiten hindern, die Verwaltung machen. Und da gehört dazu, dass man mit dem persönlichen Einsatz, so wie es hier geschehen ist, so wie es vielleicht bei uns geschehen ist, dass beide, alle Wege zusammengehören. Ja, und in dem Stil, dass man nicht nur dieses eine Ziel im Auge hat, sondern Kontrollgesetze, Zerstörung der Umwelt, Vergiftung des Wassers, Einleitung von, was weiß ich, von HCH, PCB und den ganzen Scheiß, was alles gibt. Denn wir wissen ja den Boden sauber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es viel vernünftiger wäre, einen Chemieboss anstatt zu strafen, zu verurteilen, dass er ein Jahr lang die Fische fressen muss, aus dem Fluss, den er vergiftet hat. Ja, es ist schon relativ spät, aber ich kann mir nur vorstellen, dass ein breites Umdenken, und dazu werden wir ja unterstützt, weil die Umweltzerstörung derart zunimmt, dass irgendwann einmal jeder selbst betroffen ist. Und das ist jetzt die Chance, dass wir umkehren können. Und eins noch, jeder sollte daran arbeiten, dass er in seinem Bekanntenkreis weitestgehend Aufklärung betreiben soll. Nicht resignieren. Ich habe auch schon den Gedanken gehabt, was ist, wenn das Ding gebaut wird. Und als Realist habe ich mir auch zu Gemüte geführt, dass man einen Krieg gegen die WHA auch verlieren kann. Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also nichts so romantisch, wir gewinnen das oder irgendwie. Und eben durch die Aufklärung, dass man nicht resigniert, trotz allem, dass man in Geduld, der Pfarrer Salzen sagte, unsere größte Sünde ist die Ungeduld, dass man in Geduld immer wieder versucht, immer wieder neue Menschen zum Umdenken zu bringen. Das wäre auch hier meine Bitte, überall aus, von den Bürgerinitiativen aus, die gelernt haben, einen Faden aufzunehmen und weiterzudenken, dass das von diesen ausgeht, da bitte ich darum.
Zwietracht.
Ja. Was jetzt irgendwie wenig zur Sprache gekommen ist, war, wie soll es denn weitergehen? Also gut, Sie haben gesagt, der Widerstand geht auf jeden Fall weiter, aber wie konkret stellt ihr euch das jetzt vor? Was lässt sich im Moment überhaupt noch machen?
Im Moment sollte man das ganz real einschätzen, dass gegen die Polizeiübermacht mit dem Zaun sehr wenig zu machen ist. Dann zweitens, ich könnte mir vorstellen, dass gerade vor den Wahlen, die ja am 12. Oktober stattfinden in Bayern, jede Aktion, aber auch wirklich jede, der man irgend das Geringste anhängen kann, als Versuch benutzt wird, uns zu kriminalisieren. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass denn eins soll ja sichergestellt sein. Es soll ja kein Mensch zu Schaden kommen, denn darum wollen wir ja, dass die WAA nicht gebaut werden. Es wäre eigentlich ein Verrat, wenn wir jetzt derart militant wären, dass die Gesundheit von Menschen da aufs Spiel gesetzt wird. Das überlassen wir der Polizei.
Was es das konkret betrifft bei dem Ostermarsch, da gab es also jetzt irgendwie Querelen drum, dass die Polizei beantragt hat, da noch irgendwie ein Stück zu roden, damit sie mehr Platz haben, um den Zaun zu sichern und so. Ist es tatsächlich so, dass das beabsichtigt wird, von irgendwelchen Gruppen da konkret gegen den Zaun vorzugehen, und wie stellt sich die Bürgerinitiative dazu?
Es ist natürlich, es ist nicht auszuschließen, dass es Gruppen gibt, die gegen den Zaun vorgehen. Bloß, wenn man auf der einen Seite Realist, bloß einmal diskutiert drüber. Wenn ein oder zwei Felder des Zauns ist, das ist ja einer der Zäune, die wir haben noch nie so einen massiven Zaun gesehen. Da muss man sich fragen, was bringt das, wenn so ein Zaun kaputt ist? Es ist ja nichts drin, aber auch gar nichts.
Wir können den Platz wieder besetzen auf die Weise.
Den Platz könnte man besetzen, bloß wenn man wieder realistisch, dann muss man sagen, wenn bloß ein oder zwei Löcher im Zaun offen sind, dann kann die Polizei mühelos zumachen und die Leute drinnen sind eingesperrt. So klar, sinnvoll findet das ja jeder. Was anderes ist, wenn natürlich der Zaun auf breiter Front fällt. Bloß ein theoretisches Beispiel dafür. Also, dann könnte man ausgehen, dass es sinnvoll wäre, den Platz zu besetzen, weil dann die Leute nicht mehr eingesperrt werden. Aber das, was jetzt drinsteht, sind eigentlich nur ein paar Bäume, und die sind innen drin wieder eingezäunt, und zwar mit Wildzäunen. Und bei der Übermacht, denn die haben auch Wasserwerfer aus der ganzen Bundesrepublik zusammengezogen, und das, was sie vorher gefragt haben, das Stück, das gerodet wird, da hat der Polizeipräsident Fricker gesagt, also ein Polizist, der ist eigentlich mit Schild und Knüppel so unbeweglich wie ein Elch mit 2 Meter Geweih. Unterstelle ihm nicht, dass der Fricker seine Polizisten zu Hirschen degradiert hat. Aber an der Stelle reicht der Wald bis an den Zaun heran. Und er hat Angst durch Fällen der. Die haben ja auch Angst, dass von außen der Zaun demontiert wird. Die wollen den also von innen und von außen schützen, den Zaun. Ich kann mir vorstellen, dass die eine Polizeimacht auffahren, wie es in der Bundesrepublik noch nie da war.
Ja, wie sieht denn so die Diskussion bei der Bürgerinitiative aus? Es gab also zum Beispiel hier in der Zeit, wo Wiel wirklich sehr heiß war, die Überlegung, die Region unregierbar zu machen, das heißt auf ganz anderen Ebenen auch noch Widerstand zu leisten, beispielsweise Grenzen zuzumachen oder so. Gibt es da irgendwie ähnliche Überlegungen auch bei euch?
Diese Überlegungen gibt es bei uns, aber wir sind genauso wie in Baden auch ein Grenzland, bloß die Grenzen, die wir haben, die sind sowieso dicht. Und unregierbar machen, meine ich, in dem Sinne, dass man sozialen Widerstand betreibt. Also dieses Staatswesen, das ja, was ich vorher angedeutet habe, das Grundgesetz aushöhlt, ad absurdum führt. Das heißt also, auf allen Ebenen dem Staat auf allen Ebenen Widerstand entgegensetzt. Da gibt es ja den Eber, da gibt es ja von der Friedensdiskussion her die soziale Verteidigung, und es wäre zu überlegen, also genau diese Gedanken, die da sind, in die Tat umzusetzen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass bei uns genauso Meinungsverschiedenheiten gibt, was legal ist, was illegal ist, wir bei anderen Bürgerinitiativen auch. Aber die Oberpfälzer Bevölkerung hat relativ schnell gelernt. Denn eindeutig illegale Aktionen, ich möchte jetzt nicht sagen welche, sind nicht nur von autonomen Gruppen begangen worden, sondern auch von gut situierten Frauen in Pelzmänteln.
Jetzt noch eine andere Frage, und zwar haben Sie vorher darauf hingewiesen, wie wichtig so die Solidarität ist, weil schließlich Wackersdorf ist überall nach dem Motto. Jetzt gibt es gerade in letzter Zeit so relativ herbe Kritik aus Gorleben, dass im Moment die ganze AKW-Bewegung in der Bundesrepublik sich so auf Wackersdorf konzentriert und gleichzeitig dort ja auch einiges läuft. Dort wieder neue Wälder abgeholzt und gerodet werden, um dort Zwischenlager und im Endeffekt ein Endlager für Atommüll zu schaffen. Und dass im Moment es überhaupt niemand mehr mitkriegt, was dort läuft und sich auch niemand mehr darum kümmert. Wie steht denn ihr da dazu?
Es ist natürlich so, von der Betreiberseite, also von der Technokratenseite, sieht es aus, als ob das ganz gezielt getimt wurde, dass man Brennpunkte schafft und im Schatten dieser Brennpunkte die ganzen anderen Schweinereien begeht. Und das sollte man als Realist auch zur Kenntnis nehmen, dass die Bürgerinitiativen ja berufstätig sind, Familie zu ernähren haben und die Schaffenskraft und die Widerstandskraft auch nämlich beschränkt ist. Und das sollte man zur Kenntnis nehmen. Und es wäre tatsächlich auch die Kommunikationssysteme unter die Bürgerinitiativen, die wären auszubauen, dass genau dieser Punkt, den ja jetzt die Gorlebener ansprechen, den man sehr ernst nehmen muss, in unsere Diskussion und unsere Überlegungen aufgenommen wird, dass man wissen, eben im Schatten der Brennpunkte begehen wir die anderen Schweinereien, dass man dann gezielt eben solche Vorwürfe, wie es die Gorlebener machen, gegenstandslos machen kann, indem man bewusst von uns da dagegen arbeitet. Aber auf der einen Seite ist es so, die Wackersdorfer sollte man sich überlegen, die können zwar Solidarität üben mit den Gorlebner, aber die sind jetzt gebunden in Wackersdorf, das ist ja von den Technokraten so gewollt, darum wird es ja so gemacht.
Aber die Frage ist halt, wo die anderen Leute alle hingehen und ob es eben wirklich so notwendig ist, dass jetzt alle nach Wackersdorf rennen oder ob es nicht genauso wichtig wäre, dass auch welche nach Gorleben kommen.
Ja, und das ist eben wieder mit der Begrenztheit, dass man bewusst von der anderen Seite nach der Devise Divide et Impera, also teilen und schlagen, also und siegen, dass man genau nach dem verfährt. Und da muss man tatsächlich überlegen, was man dem entgegenzusetzen hat.
Okay, danke mal. Gell? So.